Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich vermute mal, euch geht's wie mir. Wenn ihr in die Welt reinschaut, da fragt euch, was ist hier eigentlich los? Was passiert da gerade in dieser Welt? Dieser Kampf um Wahrheit, um Meinungshoheit, Machtgelüste. So viele Interpretationen von den Ereignissen. Der eine bewertet die Lage so, der andere bewertet die Lage so. Und wenn die Mächtigen sogar sagen, dass für sie keine Ordnung und kein Recht mehr gelten und sie sich selbst zum Maßstab machen, hochlebe der Subjektivismus, oder? Das ist die Welt. Aber aus all dem ergeben sich auch immer mehr schlechte Nachrichten. Bemerkt ihr das? Die umgeben uns förmlich. Du brauchst nur einen Fernseher anzumachen, schlechte Nachrichten. Und immer mehr erkennen wir, wie diese Welt wirklich tickt. Und wir bemerken, dass sie genauso tickt, wie die Bibel diese Welt beschreibt. Ich hoffe, euch fällt das auf, nämlich als verloren. Und dass ihr eigentlicher Anführer der Vater der Lüge ist. Ich will nur mal kurz sagen, was Jesus gesagt hat in Johannes 8. Da redet er mit der frommen Elite und sagt ihnen: Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. So. Und wir sehen das jeden Tag live im Fernsehen, in den Nachrichten. Aber jetzt mal ehrlich, so unter uns, die wir ja auch in dieser Welt leben, mittendrin in dieser Welt hat Gott einen kleinen Überrest für sich erwählt und in dieser Welt gelassen. Seine Gemeinde. Und jetzt mal unter uns gesagt, die wir zu diesem Überrest gehören. Wie viel Differenzen, wie viel Subjektivismus, wie viel Relativierung gibt es auch bei uns? Also innerhalb der Gemeinde. Da sollen wir der Welt oder sagen wir zumindest mal dieser Stadt Orientierung geben und wir sind selbst so verunsichert. So viele Meinungen. Eine Bibel, zigtausend Meinungen. So viele Auseinandersetzungen, so viele Differenzen innerhalb der weltweiten Gemeinde Gottes, wie wir die Worte Gottes verstehen. So viel Irritation, auch so viel Zerbruch und so viel Kraftlosigkeit in der Gemeinde. Und dennoch werden wir von Jesus aufgefordert, dieser Weltorientierung zu geben. Aber noch viel mehr in einer Welt voller schlechten Nachrichten das Evangelium zu predigen. Aber es scheint, dass wir da auch irgendwie vom Kurs abgekommen sind, oder? Ich weiß nicht. Wir sind da irgendwie auf der Strecke unterwegs, aber es gibt auch da so viele unterschiedliche, angebliche Evangelien. Und die werden verkündigt. Deswegen haben wir diese Serie gestartet in diesem Jahr. Evangelium, was bedeutet dieses Wort überhaupt? Sind wir uns überhaupt einig? Mit allen anderen Christen. Dieses Wort Evangelium hat immer eigentlich eine positive Bedeutung. Sogar eine kraftvolle. Die Wortzusammensetzung wollte ich euch kurz mal hier schildern. Im Griechischen ist es hilfreich zu wissen. Das griechische Wort setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Euv heißt gut oder wohl und Angelion bedeutet Botschaft oder Nachricht. Das ist verwandt mit dem Begriff Angelos, also Engel, Botschafter. Zusammengesetzt bedeutet das also Evangelium bedeutet gute Nachricht. Mitten in diese schlechten Nachrichten. Das hat Gott vor. Seine gute Nachricht mitten in diese schlechten Nachrichten hineinzusenden. Durch seine Gemeinde. Und das Bild dahinter, in diesem Begriff, ist folgendes. Das Wort wurde nicht nur im christlichen Kontext verwendet, sondern es hatte auch im antiken Griechenland und im Römischen Reich zwei Hauptbedeutungen. Einmal wurde es verwendet, um kaiserliche Erlasse anzukündigen. Hey, Evangelium, ein kaiserlicher Erlass, hör zu, gute Nachricht. Oder um die Nachricht der Geburt eines Königs weiterzugeben. Oder die Nachricht einer Thronbesteigung. Alles war Evangelium. Und zweitens wurde dieses Wort als Siegesnachricht verwendet. Also das heißt, ein Bodenläufer kommt vom Schlachtfeld zurück in die Stadt und verkündet den Sieg. Sagt, hier Evangelium, wir haben den Krieg gewonnen. Und auch ihr, die am Krieg nicht beteiligt wart, ihr werdet alle davon profitieren. Evangelium. So wurde der Begriff verwendet. Und jetzt nimmt das Neue Testament diesen Begriff und verwendet ihn auch. Und du findest diesen Begriff im Neuen Testament 76 Mal. Mal ganz schnell, Kurzfassung. 60 Mal in den Paulusbriefen, im Markus-Evangelium 8 Mal, Matthäus-Evangelium 4 Mal, Apostelgeschichte 2 Mal, Petrusbrief 1 Mal und in der Offenbarung kommt er einmal vor. Und immer ist dieser Begriff auch mit einer unterschiedlichen Betonung verbunden. Das ist, war nicht nur eine Betonung. Also das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich heißt es. Da müsst ihr genau lesen. Vom Reich. Ach, auch gute Nachricht, ja. Das Evangelium des Reiches Gottes. Das Evangelium seines Sohnes. Das Evangelium der Gnade. Das Evangelium Gottes, so heißt es. Das Evangelium Jesu Christi. Paulus schreibt sogar, ich habe euch mein Evangelium weitergegeben. Und in der Offenbarung heißt es das ewige Evangelium. Wir nennen auch die Berichte von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes ja auch Evangelium, oder? Das Evangelium nach. Aber keiner dieser vier Schreiber hatte gesagt, dass seine Niederschrift sein Evangelium sei. Markus schreibt sogar gleich zu Beginn seines Evangeliums folgendes. Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Erst im 2. Jahrhundert nach Christus wurde der Begriff Evangelium auch zur Bezeichnung dieser vier Schriften genannt. Aber die Schreiber sagen nicht selbst, mein Evangelium schreibe ich euch jetzt. Also das nur zu dem Begriff. Was wir aber mit diesem Begriff eigentlich ausdrücken, ist, dass die Botschaft von Jesus Christus nicht einfach nur eine Information ist, sondern dass sie eine befreiende und rettende und gute Nachricht für die Menschen überall auf der Welt darstellt und sie ist eine Kraft für die, die glauben. Wisst ihr, wer das sagt? Paulus. Lest das nochmal ganz genau. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil. Wem? Jedem Glaubenden. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, in diesem Evangelium, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das heißt, Paulus denkt im Römerbrief Kapitel 1 bei dem Begriff Evangelium nicht mal zuerst an die, die es noch nicht gehört haben, sondern an wen? Für wen ist es Kraft? Für die Gemeinde. Für die Gemeinde. Deswegen müssen wir es doch verstehen. Es ist zunächst für uns, es ist eine Kraft für die, die glauben. Das Wort Kraft heißt hier Dynamis, wird übersetzt mit Macht oder Kraft. Man könnte auch sagen, ein Wunderwerk. Doch, selbe Wort, kann man dafür auch nehmen. Und jetzt die Frage nochmal an euch, ist das jetzt so eine mystische Kraft, die einfach über uns kommt? Nein, natürlich nicht. Nach Paulus liegt diese Kraft begründet in der Kenntnis der guten Nachricht. Es ist ein Wunderwerk, sagt er. Wenn ihr die kennt, es wird euch Kraft geben. Und das legt er dann im ganzen Römerbrief aus. Nur mal zur Lage der Gemeinde mitten in dieser Welt, zur Lage meines persönlichen Denkens über das Evangelium. Darf ich mal fragen? Warum erleben wir so viel Schwachheit? Warum geben wir so schnell auf? Warum sind wir oft wie gelähmt? Wenn es doch ein Evangelium der Kraft ist. Kann es sein, dass wir die wirklich alles überragende gute Nachricht nicht mehr erkennen, wahrnehmen, weil wir irgendwo falsch abgebogen sind und unsere Kraftlosigkeit oft auch gerade darin begründet liegt? Ich frage ja nur. Wie viel Kraft, also Dynamis, setzt das Evangelium heute frei? Warum geben viele Christen auf? Warum zersplittern so viele Gemeinden? Warum halten auch viele christliche Ehen oft nicht? Warum sind wir mit Geschwistern oft so schnell fertig? Warum drehen wir uns oft nur um uns selbst? Wo ist denn diese Kraft? Ich frage ja nur. Kann es sein, dass wir vielleicht schleichend ein neues Evangelium glauben, das aber keine Kraft, keine Inspiration und eher jeden Einsatz lahmlegt, obwohl wir so aktiv sind? So viel Abbrüche, Konflikte, weil wir uns ein neues Evangelium angeeignet haben? Ich frage ja nur. Kann es sein, dass wir vielleicht unmerklich einem neuen Evangelium hinterherlaufen, bei dem aber die entscheidende Erkenntnis fehlt? Ich frage ja nur. Kann es sein, dass wir wie beim Zuknöpfen eines Hemdes den ersten Knopf falsch gesetzt haben und knüpfen weiter und weiter und weiter und hoffen, dass das am Ende doch noch gut aussieht? Ich frage ja nur. Schaut, daher wollen wir diese Serie heute beginnen. Und das einleitende Thema, wo wir viele Fragen einfach nur stellen, ist zurück zum Original. Also wisst ihr, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und sich verfahren hat, ja, dann bemerkst du das irgendwann, oder? Irgendwann merkst du es. Wenn wir aber in unserem Denken im Blick auf unser Verständnis des Glaubens an irgendeiner Stelle falsch abgebogen sind, dann ist das nicht mehr so leicht zu erklären. Wir sind alle geprägt, fromm, kirchlich, durch Eltern, durch Erziehung, durch die Kultur. Wir sind immer geprägt, auch fromm geprägt. Und wenn wir dann das merken, ups, hier stimmt was nicht, dann müssen wir manchmal einen Weg zurückgehen. Heute werden wir noch nicht weit zurückgehen, sondern ich will heute nur mit euch Fragen aufwerfen. Nur Fragen aufwerfen, die wir aber klären sollten, um dann auch zu erkennen, ob wir auf dem richtigen und ich sag mal auch in Klammern gemeinsamen, Klammer zu, Weg sind. Also wenn wir an das Evangelium denken, dass wir da das Gleiche meinen. Und das ist wichtiger denn je, das ist so herausfordernd. Und da möchte ich mit euch diesen Weg gehen. Es sind so viele Pseudo-Evangelien unterwegs. Auf dem Flyer seht ihr das ein bisschen abgedruckt. Wohlstandsevangelium, soziales Evangelium, politisches Evangelium, ein Gott ist nur Liebe-Evangelium. Und die sind so weit weg vom Original. Wir müssen einen Weg zurückgehen. Hört mal, wie ernst Paulus das Evangelium nimmt. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist, nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Anathema heißt ja das griechische Wort. Oha, das ist ja mal deutlich. Es gibt eigentlich nur ein wahres Evangelium, sagt Paulus. Und er sagt, ihr sollt es erkennen, ihr sollt es bewahren, ihr sollt es predigen, ihr müsst es vor Augen haben, denn das wahre Evangelium ist eine Kraft für die, die glauben. Der Galaterbrief ist ein sehr früher Brief, also im Jahr 49 oder 55, man weiß es nicht genau. Das heißt, ganz zu Beginn schon musste immer wieder um das richtige Verständnis des Evangeliums gerungen werden. Was meint ihr, wo wir dann 2000 Jahre später stehen? Das war so eindrücklich, das, was Silke geschildert hat bei den Täufern. Immer wieder mussten sie zurückgehen, so, was läuft hier gerade schief, um wieder auf Kurs zu kommen. Wenn wir also in den kommenden Wochen oder ich sag mal Monaten das hier tun, zurückgehen zum Original, dann bedeutet das vielleicht auch einiges an Mut, Spannung auszuhalten, bisherige Vorstellungen mal zu überprüfen, die alten Schriften der Bibel neu zu hören und vielleicht auch liebgewordene Ideen und Vorstellungen zu verlassen, um das alte, ursprüngliche Evangelium wiederzuentdecken. Es wird auch eine Zumutung. Denn wenn wir das falsche Evangelium glauben, dann ist es völlig egal, wie ernsthaft wir in unserem Glauben sind. Du wirst dann lediglich ernsthaft falsch darin. Deswegen ist das Thema so wichtig. Der Weg zurück wird nicht nur leicht, aber wir gehen ihn ja zusammen. Wir reden ja drüber im Hauskreise. Also gehen wir zusammen auf den Weg. Was wollen wir gemeinsam auf diesem Weg? Wir wollen das Evangelium der Kraft wiedererkennen oder entdecken. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch über die Formulierung der Serie Gedanken gemacht habt. Das alte Evangelium. Lass mich darüber ein paar Gedanken verlieren hier. Vielleicht hat einer die Augen verdreht und sagt, ach, kenne ich doch alles. Oh, dieser Satz ist so gefährlich, kenne ich doch alles. Ich möchte euch ermutigen, nochmal neu euch einzulassen, zuzuhören. Ich glaube nämlich, aufgrund der Tatsachen, die wir in Gemeinden sehen und auch bei uns ja live erlebt haben, ist diese Formulierung echt gerechtfertigt. So ganz einig waren auch wir uns nicht, wie wir das Evangelium sehen. Im Gemeindebrief vom letzten Jahr, wenn ihr euch noch erinnern könnt, habe ich euch geschrieben, dass wir darüber, bevor wir den nächsten Schritt als Gemeinde gehen, neben Ältestenschaft, müssen wir über dieser Frage einig sein. Was predigen wir? Wie wollen wir die Bruchsaler gewinnen für das Evangelium? Habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die sogenannten Landeskirchen, ich sag mal auch Gemeinden, die sich evangelikal bezeichnen, nehmen uns da ruhig mit rein, sich in einem Zustand der Verwirrung, der Schwachheit, der Verunsicherung befinden? Also ich habe ein bisschen Kontakt in andere Gemeinden und sage, boah, was ist denn hier los? Evangelikale Gemeinden. So viele Unterschiede in der Praxis des Gemeindelebens. Im Blick auf die Kernaussagen der Evangelisation, unterschiedliche Meinungen im Blick auf das Menschenbild, unterschiedliche Auswirkungen dadurch auch im Blick auf, was ist Seelsorge, wie kann man Seelsorge überhaupt noch machen? Die Frage ist Gemeindezucht einer individualisierten Gesellschaft eigentlich noch möglich? Das tut man doch nicht mehr. Gravierende Unterschiede, auch in evangelikalen Gemeinden. Und überall auch Anzeichen für eine weit verbreitete Unzufriedenheit in Gemeinden mit dem gegenwärtigen Zustand. Überall Kritik, so kann man es nicht machen, so kann man es nicht sehen. Geht so viel Kraft da rein, oder? Dann wundern wir, dass das die Gemeinde kraftlos ist. Ständig in Diskussionen verstrickt, immer nur am Klären. Viel Schwachheit durch sich wiederholende Diskussionen in der Gemeinde, aber keine Kraft. Ich denke, viele Faktoren tragen dazu dieser Unzufriedenheit bei. Aber wenn wir dem mal jetzt nachgehen, wo diese Irritationen begonnen haben, wir wollen ja zurückgehen zum Original, dann werden wir sehen, dass diese Verunsicherungen oft daraus entstehen, dass wir das biblische Evangelium, und ich nenne das jetzt mal das alte Evangelium, aus dem Blick verloren haben. Ohne es zu merken, haben wir dieses Evangelium während des letzten Jahrhunderts für ein Ersatzprodukt ausgetauscht, schleichend. Ich war live dabei im letzten Jahrhundert, viele von euch nicht. Uns geht zurück bis in die Anfänge vom 20. Jahrhundert, was da alles passiert ist. Das mag in Ansätzen sehr ähnlich sein, es ist aber in seiner Gesamtheit etwas völlig anderes, das neue Evangelium, als das alte. Und kann es sein, ich frage ja nur, dass unsere Probleme vielleicht daher kommen? Kann es sein, dass uns das Ersatzprodukt, das neue Evangelium, eigentlich untauglich macht und untauglich ist hinsichtlich der Ziele, für das das alte Evangelium sich halt so kraftvoll erwiesen hat? Was meine ich? Lass mich das ein bisschen ausführen, dass wir das verstehen. Das ist ein Einstieg in die Serie. Das neue Evangelium versäumt es tiefe Ehrfurcht und Reue, echte Demut, einen Geist der Anbetung und ehrliche Anteilnahme und am Wohl der Gemeinde hervorzubringen. Das schafft das neue Evangelium nicht. Und warum? Ich möchte J.I. Packer zitieren. Er hat das neue Evangelium, er redet jetzt hier vom neuen Evangelium, wenn ich das lese, halt es vor Augen. Es geht hier, er beschreibt das neue Evangelium. Er sagt, ich behaupte, die Ursache hierfür liegt in seinem eigentlichen Wesen und Inhalt des neuen Evangeliums. Für die Kraftlosigkeit in Gemeinden. Ich behaupte, die Ursache hierfür liegt in seinem eigentlichen Wesen und Inhalt des neuen Evangeliums. Es kann die Menschen nicht dazu bringen, dass sie Gott im Mittelpunkt ihres Denkens und die Furcht Gottes in ihrem Herzen haben. Das ist auch gar nicht sein eigentliches Anliegen. Man kann sagen, es unterscheidet sich von dem alten Evangelium dadurch, dass es ausschließlich darum bemüht ist, dem Menschen dienlich zu sein, ihm Frieden, Trost, Freude und Erfüllung zu bringen und zu wenig daran interessiert ist, Gott zu verherrlichen. Er sagt dann weiter, dass auch das alte Evangelium dem Menschen dienlich war, natürlich. Und zwar noch mehr als das neue. Aber das war sozusagen, by the way, es kam einfach noch dazu, nebenbei. Aber das primäre Anliegen des alten Evangeliums ist es, Gott zu erkennen, ihm Ehre zu bringen, ihn anzubeten. Es war immer und wesentlich eine Verkündigung seiner Souveränität, der Souveränität Gottes, die Menschen in die Ehrfurcht gebracht haben. Und zwar seine Souveränität in der Barmherzigkeit, aber auch im Gericht. Gott ist souverän. Das ist eine Kernaussage des alten Evangeliums. Das alte Evangelium war ein Aufruf, Gott selbst zu erkennen. Nicht die Segnungen, die man durch ihn haben kann, sondern ihn selbst. Und sich zu beugen, Gott anzubeten, von dem wir alle abhängig sind, im Blick auf äußere Versorgung, aber vor allen Dingen auch im Blick auf Gnade in Bezug auf Rettung. Also der eindeutige Bezugspunkt war Gott im Alten Testament, im Alten Evangelium. Aber im Neuen Evangelium ist der Bezugspunkt wer? Der Mensch. Der Mensch. Ich weiß nicht, verstehen wir das? Das alte Evangelium hatte dadurch eine Kraft, wie es das neue Evangelium eben nicht hat. Das Hauptziel des alten Evangeliums war, die Menschen Gottes Wege zu lehren, sie zur Umkehr und zur Buße, jetzt kommt ein Wort, aufzufordern. Das neue scheint darauf beschränkt zu sein, das Wohlbefinden zu fördern. Das Thema des alten Evangeliums war Gott und seine Wege mit den Menschen. Das Thema des neuen ist der Mensch und die Hilfe, die Gott ihm dabei gibt, auf seinem Weg erfolgreich zu sein. Das ist ein großer Unterschied, oder? Vom Ansatz her. Der Schwerpunkt der Evangeliumspredigt hat sich so grundlegend gewandelt, schleichend. Und aus dieser Veränderung der Zielsetzung, also dem Menschen dienlich zu sein, ist eine Wandlung auch im Inhalt herausgewachsen. Darüber müssen wir reden. Was ist der Inhalt des Evangeliums? Dementsprechend wird heute auch nicht mehr gepredigt, dass der Mensch von Natur aus zum Glauben unfähig ist. Dass Gottes bedingungslose Erwählung die letzte Ursache des Heils ist und dass Christus für seine Schafe starb. Diese Lehren, so wird man heute sagen, sind nicht dienlich. Warum? Sie würden den Sünder zur Verzweiflung treiben. Weil sie ihnen andeuten, dass es nicht in ihrer Macht liegt, sich durch Christus retten zu lassen. Das ist wahr, oder? Kleine Anmerkung. Wäre es möglich, ich frage ja nur, dass es eine Möglichkeit wäre, dass eine solche Verzweiflung sogar heilsam sein könnte? Kommt das überhaupt in unser Denken mal hinein? Ist das zumindest theoretisch mal möglich? Darüber wird oft gar nicht mal nachgedacht. Dass so eine Verzweiflung heilsam sein kann. Man hält es sogar für ausgeschlossen, weil unsere Selbstachtung dadurch grundlegend zerschmettert würde. Und daher appelliert man im neuen Evangelium an die Menschen, als hätten alle die Fähigkeit, Christus zu jeder Zeit und wann sie wollen anzunehmen. Wir reden von seinem Erlösungswerk so, als hätte er durch sein Sterben nichts weiter erreicht, als es uns zu ermöglichen, uns durch Glauben selbst zu retten. Wir reden von Gottes Liebe, als wäre sie nicht mehr als eine allgemeine Bereitschaft, jeden zu retten, der umkehrt und glaubt. Und wir beschreiben den Vater und den Sohn nicht als souveräne Handelnde, die Sünder zu sich ziehen, sondern als solche, die in stiller Ohnmacht an die Tür unseres Herzens klopfen und warten, bis wir ihnen Einlass geben. Ist das nicht so? In vielen Verkündigungen? Ist das nicht der Ansatz von dem, was heute oft gepredigt wird? Wir hatten die Diskussion in dieser Gemeinde auch. Deswegen ist mir das wichtig, dass wir darüber zusammen nochmal nachdenken. Ist es nicht bei unseren Evangelisationen die Voraussetzung, von der wir ausgehen? Weil ich frage ja nur. Ist es das, was wir glauben? Von was wir ausgehen, wenn wir Evangelisation machen? Wenn wir Seelsorge betreiben? Gehen wir da nicht auch in unseren Meinungen oft auseinander? Ich hoffe so, dass wir da gemeinsam weiter nachgehen. Dieses eine Evangelium, von dem Paulus spricht, es gibt nur ein Evangelium, das wir zusammen erkennen. Das alte biblische Evangelium erkennen und in unsere Predigt, in unsere Praxis des Gemeindelebens mit hineinnehmen, dass wir das in Einklang bringen. Zweiter Gedanke für heute. Ich möchte das ein bisschen skizzieren nochmal. Was ist denn die heutige Not im Blick auf das Evangelium? Gib mir da noch ein paar Minuten für. Wir haben festgehalten, Evangelium heißt gute Nachricht. Aber hochlebe der Subjektivismus, was für den einen eine gute Nachricht ist, muss für den anderen noch lange keine gute Nachricht sein, oder? Sehen wir im Auge des Betrachters. Vielleicht bestehen daher auch die vielen Interpretationen zum Evangelium. Und dennoch sagt Paulus in dem Brief an die Galater, dass es nur ein wahres Evangelium gibt. Macht die Bibel jetzt eine klare Aussage zu dieser Frage? Ist das Evangelium deutlich klar erkennbar und lässt keinen Raum für Spekulation und Interpretation und endloser Diskussion? Oder gibt die Bibel uns einfach nur Wort und jeder findet einen Sinn für sich selbst, wie er das Evangelium versteht und wie er es gerne haben will? Ich frage ja nur. Liebe KfBler, ich denke, darüber brauchen wir echt Klarheit. Ich wünsche mir das, damit wir nicht von jedem Wind der Lehre immer hin und her geworfen werden, damit wir in eine gemeinsame Richtung weitergehen, ein Evangelium mit einer Stimme in diese Stadt hinein predigen und sagen und weitergeben. Wir brauchen einen festen Grund in dieser Frage im Blick auf das Evangelium, wie wir es verstehen. Und das bedeutet, wir müssen uns Zeit nehmen und die nehmen wir uns ja in diesem Jahr. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Was ist die heutige Not? Ich möchte einfach ein paar Punkte nennen. Wir haben unterschiedliche Ausgangspunkte. Also wenn ich jetzt wir sage, meine ich die evangelikale Welt und vielleicht die Landeskirche noch dazu genommen. Der berühmte erste Knopf vom Hemd. Und dann leiten wir unterschiedliche Interpretationen des Evangeliums weiter ab, nachdem wir den ersten Ausgangspunktknopf geknöpft haben. Ich möchte euch nur zwei Beispiele nennen und eine Definition. Versteht das bitte nur als ganz verkürzt. Die erste Version ist, der erste Ansatz ist, Ausgangspunkt ist, Gott liebt dich bedingungslos und hat einen wundervollen Plan für dein Leben. Lade ihn in dein Herz ein und du bist gerettet. Wenn ich das so meinem Arbeitskollegen sage, falls ihn das überhaupt interessiert, dass da ein Gott ist, der ihn liebt, das interessiert keinen von meinen Arbeitskollegen nicht, dann wäre die natürliche Reaktion von ihm, echt, Gott liebt mich, toll, trifft sich gut, ich liebe mich auch, das ist schön und Gott hat einen wundervollen Plan für mein Leben, das ist schön, ich habe auch einen wundervollen Plan für mein Leben. Und wenn ich Gott in mein Leben einlade, hole ich das Beste aus meinem Leben raus, perfekt. Und dann noch bedingungslos. Wow, da muss ich ja nichts ändern. Ist das der Ansatz? Lass mich mal fragen, was ist denn, wenn der wundervolle Plan so aussieht wie bei Stephanus? Gott liebte Stephanus und hatte den wundervollen Plan, die Steinigung zuzulassen. Jesus liebte Petrus und hatte einen wundervollen Plan für Petrus. Er starb an einem umgedrehten Kreuz, so wie Jesus es ihm damals am Lagerfeuer vorausgesagt hatte. Was ist, wenn es dann so läuft? Der wundervolle Plan. Kann es sein, dass wir so den ersten Knopf falsch knüpfen, denn hier beginnt alles beim Menschen selbst und bei seinem Wohlbefinden. Du wirst geliebt. Wundervoller Plan. Es soll dem Menschen dienlich sein und ja nicht wehtun. Und wenn Menschen dieses Evangelium hören und zum Glauben kommen, aber dann kommt die Krise. Und ihr sagt, wir sind Christen, wir wissen, es kommen Krisen. Dann kommt eine schwierige Lebensfrage. Und dann hinterfragt man Gott und diesen wundervollen Plan, von dem man doch gehört hat, für das eigene Leben. Und man hinterfragt die Liebe Gottes und am Ende auch den eigenen Glauben. Und dann führen wir nämlich diese seelsorglichen Gespräche in Gemeinden, die oft einem kleinen Ritual gleichen. Da sagt man wie, du bist ja nicht mehr sicher, ob du glaubst. Ja, warum? Hast du Jesus in dein Herz eingeladen? Die Antwort ist, ja, ich denke schon. Dann kommt die nächste seelsorgliche Frage. Denkst du, dass du es damals ernst gemeint hast? Ja, ich denke schon. Weitere Frage. Denkst du, dass er dich gerettet hat? Ja, bin mir nicht mehr ganz so sicher. Guck mal, wie mein Leben aussieht. Und dann wird mühsam das gleiche Prozedere der Entscheidung für Jesus einfach nochmal durchgeführt. Ein Übergabegebet wird darauf hingewiesen. Das hast du doch damals gesprochen, hast du gar nicht. Du bist gerettet. Frage, wo ist die Kraft des Evangeliums? Alles fokussiert sich auf die punktuelle Entscheidung eines Menschen mit dem Übergabegebet oder einer Karte, die man ausfüllt. Man sieht das Ganze einfach als mangelhafte persönliche Nachfolge danach, die dann kommt, und verbucht es dann unter dem Schlagwort, kennt das, fleischlicher Christ. Ist halt nicht so in der Nachfolge drin. Dann gibt es halt noch die Trennung zwischen Rettung und Nachfolge. Habt ihr schon mal gehört? Ich möchte das skizzieren. In den 50er Jahren wurde das Evangelium ja von Campus für Christus, kennt ihr diese kleinen Heftchen, also die Älteren vielleicht, zusammengefasst in den 4 geistlichen Gesetzen. Kennt die jemand? Da bin ich so alt. Sehr kompakt. Und unter anderem, das möchte ich euch zeigen, gab es da so eine 3-Kreise-Illustration. Da wurde gesagt, okay, einmal das Leben ohne Jesus. Jesus steht außerhalb des Lebens und das Ego ist auf dem Thron und alle Lebensbereiche sind kreuz und quer durcheinander. So hat man es illustriert. Und dann gab es den 2. Kreis. Aber wenn du jetzt dich für Jesus entscheidest und ihn auf den Thron setzt, dein Ego runternimmst, dann wird er alle deine Bereiche wunderbar ordnen. Wundervoller Plan für dein Leben. By the way, nirgends in der Bibel heißt es, dass wir Jesus in unser Leben lassen sollen, sondern dass wir unser Leben abgeben sollen. Nur mal als Randbemerkung. Aber was, wenn es schwer wird im Christsein? Und diese Punkte nicht so geordnet bleiben oder sind. Was ist, wenn du aufgeben willst, weil du enttäuscht bist, gefrustet bist, auch von Gott? Dann sagt man seelsorgerlich, okay, deine Rettung bleibt, weil die ist ja aus Gnade. Es gibt noch einen 3. Kreis. Ja, du lebst halt als fleischlicher Christ. Das heißt, man bleibt zwar gerettet, Rettung ist ja Geschenk, man sitzt nur wieder selbst auf dem Thron und Jesus ist dennoch Teil des Lebens. Man sollte daran arbeiten, dass sich das wieder ändert. Die Frage ist halt nur, wie? Wo ist die Kraft des Evangeliums? Versteht ihr, man will den Segen der Rettung und man will, dass es aus Gnade bleibt, aber man trennt das vom praktischen neuen Leben der Nachfolge. Das sind 2 Dinge. Jesus rettet so und jetzt ist deine Entscheidung, ob du noch nachfolgen willst. Und da habe ich ein Fragezeichen, ob wir das so in der Schrift finden. Dem gehen wir ja nach. Die Frage, geht das überhaupt so? Als Kai Sarah kennenlernte und er auf der Suche war und wir über vieles nachgedacht haben, haben wir ein Buch gelesen von Martin Lloyd-Jones. Er hat eine Predigtreihe festgehalten in einem Buch zu dieser Stelle aus 2. Timotheus 1, Vers 12. Da schreibt Paulus, aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Ich schäme mich nicht, auch wenn ich jetzt leide. Wo kommt die Kraft her? Und da schreibt Lloyd-Jones, oder hat er gepredigt, ich möchte das gern zitieren. Er sagt, zunächst müssen Sie an das Evangelium glauben. erst dann als ein Produkt oder Nebenprodukt fließt ihnen Trost zu und sie erhalten die Fähigkeit zu leben, wie sie es sich ersehnen. Und damit sind wir wieder bei dieser elementaren Überlegung. Was ist das Evangelium? Und hier sehen wir uns den modernen Schwierigkeiten gegenüber. Ich sage es noch einmal, was ich augenblicklich mache, ist rein einleitender Natur. Ich verwende so viel Zeit dafür, weil ich aus meinem eigenen Leben und aus meiner eigenen Erfahrung im Umgang mit anderen, die in Nöten stecken, eins genau weiß. Wenn wir falsch liegen, dann meist schon von Anfang an. Menschen sind immer bereit, über die Auswirkungen des Evangeliums zu diskutieren, wo sie doch darüber diskutieren sollten, was dieses Evangelium tatsächlich ist. Und ich denke, dass die meisten gerade in der Herangehensweise an das Evangelium schon Fehler machen, also vom Beginn an. Und das bedeutet, dass sie zwangsläufig überall im Irrtum sind. Ich gebe euch eine zweite Definition, vielleicht kommt die dem näher, was wir zusammen klären wollen. Die zweite Definition lautet: Gott ist heilig. Wir alle haben gesündigt und sind dadurch von Gott getrennt und stehen unter seinem gerechten Zorn und Urteil. Ist das der erste Knopf? Der erste Teil ist so wesentlich. Gott ist heilig. Und wenn das so ist, dann beginnt das Evangelium mit dem Erkennen der Heiligkeit Gottes und der Unzulänglichkeit von uns. Da fängt alles an. Wie sagt Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Furcht Gottes ist der Anfang von Weisheit, sie steht nicht am Ende. Anfang. Wie betete Jesus in Johannes 17? Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Da fängt es an. Und hier müssen wir sehr sorgfältig sein und genau hinhören. Das alte Evangelium beginnt beim Wesen der Natur Gottes. Gott ist heilig. Und du bist es nicht. Und das ist ein Problem. Ein Pastor hat mal gesagt in der Gemeinde, ich habe die Predigt gehört, er hat gesagt, wir sind nicht gerettet vor dem Teufel, wir sind nicht einmal gerettet vor der Hölle, nicht gerettet von unserer Sünde. Sünde spielt keine Rolle, wenn Gott nicht heilig ist. Wir werden gerettet vor dem Zorn Gottes. Das heißt, der heilige und gerechte Gott gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Das ist der Ansatz, wie wir denken müssen, wenn wir über das Evangelium reden. Gott ist heilig, das meint er ist besonders, völlig zu unterscheiden von uns, absolut gerecht, absolut vollkommen, getrennt von uns. Auch seine Liebe ist heilig, deswegen hasst Gott das Böse. Und von diesem Grundverständnis geht das alte Evangelium thematisch weiter zu der Natur des Menschen und unserem Zustand. Wir haben alle gesündigt. Wir passen nicht mehr zu Gott. Und erstmal Punkt. Das musst du erstmal sagen. Und ja, da wird es für einen Menschen oft eng. Das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen ja nichts den Menschen irgendwie Böses. Jesus hat es aber auch eng gemacht. Er sprach vom engen Weg. Und wenn er von dem Weg sprach, zu Gott zu gehören, da wurde es im Blick auf Gottes Heiligkeit und vollkommener Gerechtigkeit wirklich eng. Als er damals mit den Juden sprach über das nahe bevorstehende Reich und wer die sind, die hineinkommen, wisst ihr, was er gesagt hat? Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, und jetzt kommen die Top-Leute von damals, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Jesus macht es erstmal ganz schön eng, oder? Und das gilt in gewisser Weise auch jetzt für unsere Zeit, weil Gottes Charakter sich ja nicht ändert. Um gerettet zu werden, braucht es Perfektion. Und die haben wir nicht. Und das große Thema der Heiligen Schrift, wenn Gott doch heilig und gerecht ist, dann kann er keine Sünde vergeben. Denn wie kann Gott gerecht sein und gleichzeitig die Gottlosen gerecht sprechen? Das geht ja gar nicht. Das war eine der Grundfragen der Reformation. Die Frage ist, stellen wir bzw. erkennen wir diese wesentliche Frage des Evangeliums noch, wenn wir es verkündigen, wenn wir mit Leuten persönlich reden, wo das Problem liegt? Sag mal, in den meisten alten christlichen Liedern geht es um diese Freude darüber, dass Gott Gottlose gerecht spricht. In vielen alten Liedern, das Staunen über Gott, Ehrfurcht vor Gott, was er getan hat. Wie kann es also sein? Wie ist es möglich? Darum geht es. Die Antwort gibt uns das alte Evangelium, das alles andere überreicht. Es ist ein Wunderwerk, eine Dynamis, eine Kraft Gottes. Noch ein Gedanke. Ich glaube, wir kennen das Zentrum des Evangeliums gar nicht mehr. Einer der schnellsten Wege, um herauszufinden, was ein falsches Evangelium ist, ist die Frage zu stellen, um was geht es im Evangelium? Um was geht's? Geht es in der guten Nachricht hauptsächlich um dich, um dein persönliches Glücklichsein? Im neuen Evangelium hört ihr oft, auch in neuen Liedern, solche Phrasen wie oh, Durchbruch, sähe einen Samen, um große Ernte zu bekommen. Dein Schicksal liegt am Horizont, also immer weiter. Gott hat dich dazu berufen, größer zu sein. Jetzt ist deine Zeit, dein bestes Leben ist jetzt. Gott will dich segnen mit Gesundheit, Wohlstand. Flieg höher. Ich sag mal, westliche Länder sind gegenüber dem Evangelium nicht nur abgestumpft, man könnte auch sagen, das alte Evangelium ist gar nicht mehr bekannt. Das Problem in unseren Ländern, auch in unserem Land hier, sind nicht zuerst liberale Politiker, Sozialismus, Kapitalismus, Hollywood, Einflüsse der Medien oder sonst was. Das Problem heute ist, dass die Kirche das alte Evangelium nicht mehr kennt. Das ist das Problem. Wir sind mitten in der Welt, aber wir schwimmen mit. Wir haben das herrliche Evangelium unseres großen Gottes auf 4 geistliche Prinzipien oder 5 Dinge, die Gott dir sagen will, reduziert und hängt dann noch ein Gebet dran, so, du bist gerettet. Ich karikiere viel heute. Also ihr könnt es einordnen, ja? Also wenn jemand dann das mit scheinbar ausreichender Ernsthaftigkeit nachspricht, so ein Übergabegebet, erklären wir denjenigen quasi per Amt von neuem geboren, für gerettet, bezeichnen ihn als Christen. Das Übergabegebet macht es möglich. Ich bin so erzogen worden, ich bin so geschult worden, in meiner Schule auch. Pro Christ, wenn das, ich bin zu alt für euch. Ah, kennt ihr noch, okay. Aha. Ja, da gab es immer diese Karten, ganz am Anfang, weiß nicht, ob es heute noch ist, aber so, wo du einfach in der Richtung ein Gespräch auch führst. Leute, was haben wir da gemacht? Wir haben damit die biblische Lehre von der übernatürlichen Neugeburt gegen die Vorstellung eingetauscht, dass eine Entscheidung für Jesus das Zentrum ist. Eine Entscheidung treffen läuft üblicherweise so ab, dass jemand von den Zuhörern nach entsprechender Aufforderung nach vorne kommt, dass er ein Übergabegebet spricht und Jesus einlädt, in sein Leben zu kommen. In sein Leben zu kommen. Und ihr sagt, ihr müsst euer Leben verlieren. Das ist eine andere Message. Bei uns im evangelikalen Bereich ist nicht die Säuglingstaufe oder die Konfirmation durch einen kirchlichen Würdenträger problematisch. Mit was wir uns auseinandersetzen müssen, ist diese Frage, was verstehen wir unter Entscheidung für Jesus? Darum wird es auch gehen an den kommenden Sonntagen. Wozu fordern wir den Menschen überhaupt auf? Was bedeutet für uns gute Nachricht? Was geben wir denn weiter? Wie führen wir Menschen seelsorgerlich in den Glauben? Ich werde nächste Woche einiges sagen über einen US-Pastor. Joel Osteen, sagt euch was? Finde ich auch im christlichen Buchladen, habe ich schon mal gesagt. Christlicher Buchladen ist wie Minenfeld. Findest alles. Und dieser Joel Osteen sagt, ich bin gesegnet mit Wohlstand und Gesundheit. Und das kannst du auch sein. Das predigt er. Oder ist für uns die Kraft des Evangeliums, das Wunderwerk Gottes, das, wie es das alte Evangelium ausdrückt? Paulus schreibt, was er als Zentrum sieht. Ich möchte nur 2 Zitate weitergeben. Er sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. So, da sind wir im Zentrum des Evangeliums. Oder wenn wir das hier lesen, da könnten wir nachdenken. Den, der Sünde nicht kannte, nämlich Christus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Vor Gott gilt nur Perfektion. Wie bekommst du die? Durch Christus. Christus ist nicht nur für uns gestorben. Er hat auch ein gerechtes Leben für uns gelebt, stellvertretend. Wisst ihr, was Gott damit tut? Der heilige und gerechte Gott gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Das ist unfassbar. Wer das verstanden hat und immer tiefer versteht, der ist vielleicht auch so zu leiden wie die Täufer damals, die das verstanden haben und den Preis bezahlt haben. Darf ich fragen, ist es das, an was wir uns erinnern, wenn wir an das Evangelium denken? An was wir uns erinnern, wenn es schwer werden sollte in der Nachfolge? Wie gesagt, wir reißen heute nur an, um was es geht und gehen dann die Themen ja weiter an. Nochmal ein dritter Gedanke. Ich denke, wir setzen beim Weitergeben des Evangeliums oft an der falschen Stelle an. Ich möchte das kurz sagen, was ich damit meine. Viele gehen auf jemanden zu und sagen, hey, Jesus liebt dich. Ist das die gute Nachricht? Versteht mich nicht falsch, wir können das alle sagen. Ich karikiere. Wir dürfen aber dabei nicht stehen bleiben. Ich hoffe, wir können das einordnen. Da müssen wir ein bisschen sehr weise sein mit dem, was ich sage. Ich verkürze. Aber ist das die gute Nachricht, die die Apostel als erstes gepredigt haben, wenn sie an den Ort kamen? Nee, das ist es nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie die Apostel das Evangelium gepredigt haben. Wir können uns ja mal gegenseitig herausfordern, auch in Hauskreisen, das im Neuen Testament mal zu finden. Mach das mal. Im Hauskreis persönlich. Finde es, wo in dem Buch der Apostelgeschichte gingen die Apostel an einen Ort und sagten, hey Leute, Jesus liebt euch. Sucht es. Wirklich. Und wenn ihr was findet, dann schauen wir am kommenden Sonntag diesen Text mal an. Ich glaube, du wirst nichts finden. Das war nicht die Botschaft. Vielleicht sollten wir anfangen, das alte Evangelium auch auf eine Art und Weise weiterzugeben und zu verkündigen, wie die Apostel es getan haben. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Sie sagten überall Dinge wie, Gott gebietet den Menschen überall umzukehren und Buße zu tun. Apostelgeschichte 17, ein Beispiel. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hatten, das ist eine Predigt von Paulus, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, also umkehren, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, sie gingen an einen Ort und ihre Botschaft begann mit Gott selbst. Wer er ist, was er will, was er das eigentliche Problem des Menschen ist. Und dann haben sie gesagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also es kam als Befehl. Eine ernste Aufforderung. Gut, wir sind keine Apostel. Nochmal, ich versuche nur den Schwerpunkt zu sagen. Also es kam nicht als Bitte oder Flehen, sondern kehrt um. Was lesen wir weiter heraus? Welche weitere Not wird hier angedeutet? Wir kennen oft die Dringlichkeit nicht mehr, das alte Evangelium weiterzusagen. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Das klingt dringlich, oder? Der Tag wird kommen. Kann es sein, dass uns diese Dringlichkeit fehlt, irgendwie abhanden gekommen ist? Kennt ihr Nabil Qureshi? Ein ehemaliger Moslem hat in seinem Buch Allah gesucht, Christus gefunden, Folgendes geschrieben. Hat das Buch, würde ich mal empfehlen, es war so dick, aber es ist ein persönliches Zeugnis. Und er hat Folgendes gesagt. Ich bin aufgewachsen als ein sehr streng gläubiger Muslim in den USA. Und es war Tatsache, dass immer, wenn ich in Kontakt mit einem Christen kam, da habe ich festgestellt, dass sie nicht einmal wissen, warum sie glauben und was sie glauben. Die Christen, die um mich herum waren, haben das Evangelium nicht mit mir geteilt und ich habe nie verstanden, warum. Ich folgerte, entweder sie glaubten nicht, dass das Evangelium wahr ist, oder wenn sie es glaubten, dann war es ihnen egal, dass ich in die Hölle gehe. Also seine Erfahrung mit den Christen. Er hat dann auch zum Glück noch andere kennengelernt. Aber es war ein langer, langer Weg. Schaut, es ist für uns wichtig, dass wir das Evangelium kennen. Es ist wichtig für diese Stadt, dass wir das Original, ich sag mal, einstimmig weitergeben. Das alte Evangelium. Verwirrung gibt es genug in dieser Welt. Aber hier ist ein Anker, eine feste Zusage. Die Gemeinde, der Überrest, dass wir Gott in dieser Welt repräsentieren, mit dem, was er wirklich sagen will. Wir alle gemeinsam, ohne unterschiedliche Interpretationen. Es gibt nur ein Evangelium. Halten wir das für heute erstmal fest. Im alten Evangelium geht es zuallererst um die Frage, wie ist das möglich, dass ein heiliger Gott, der zu Recht zornig ist, über mich Sünder zornig ist und über die Finsternis in dieser Welt, wie kann dieser gerechte Gott, der auch Liebe ist, uns retten, ohne seine Gerechtigkeit, ohne dass seine Gerechtigkeit aufgehoben wird? Das ist im Kern die Frage, die Luther in Staunen versetzt hat, die Reformatoren dazu bewegt haben, diese schwierigen Wege zu gehen. Die Antwort liegt im alten Evangelium. Und das Evangelium ist ein Evangelium vom Kreuz. Wer an diesem Kreuz nicht auch den Zorn Gottes erkennt über die Sünde, der erkennt im Grunde auch nicht die unfassbare Liebe. Beides kommt am Kreuz zusammen. Denken wir weiter nach in den nächsten Wochen über dieses alte Evangelium, was die Schrift sagt. Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du uns als deine Gemeinde nochmal mit hineinnimmst in das, was das Evangelium wirklich bedeutet. Damit wir es auch in der richtigen Art und Weise Menschen weitergeben können, die um uns herum leben, mit denen wir leben. Herr, lehre du uns. Das sind deine Worte. Wir wollen auf dich hören.